Damit das tödliche Vogelgrippevirus so ansteckend wird wie das Schweinegrippevirus H1N1, hat es angeblich 5 Mutationen gebraucht. Dann war im Labor der Erasmus-Universität Rotterdam das vermeintliche Supervirus entstanden. Dem Team um Grippeforscher Ron Fouchier ist es gelungen, dieses tödliche H5N1-Virus so zu verändern, dass es von Mensch zu Mensch übertragbar sein könnte. Der Fachzeitschrift Science waren die Ergebnisse zu brisant. Die Redaktion hat sich entschieden, das Ganze erstmal nicht zu veröffentlichen. Die US-amerikanische Behörde für Biosicherheit, die begutachtet die Ergebnisse derzeit und ähnlich wird verfahren mit einer ähnlichen Studie von US-amerikanischen und japanischen Forschern. Ich spreche jetzt mit Gunnar Jeremias von der Forschungsstelle für biologische Waffen- und Rüstungskontrolle an der Universität Hamburg. Ab Januar übernimmt er dort auch die Leitung dieser Stelle. Warum forschen Wissenschaftler in Holland überhaupt an einem Kombi-Erreger aus Vogel- und Schweinegrippe?
Der Zweck dieser Forschung ist sicherlich der gewesen, Erkenntnisse zu den Mechanismen der Übertragbarkeit von Krankheiten zu gewinnen. Und solche Forschungen können perspektivisch natürlich auch für die Krankheitsbekämpfung eingesetzt werden. Nun ist es natürlich trotzdem so, dass der Zweck nicht jedes Mittel heilt. Und in diesem Fall ist es eben so, dass es zu einem Experiment gekommen ist, das ein erhebliches Missbrauchpotenzial hat. Und möglicherweise haben die Kontrollmechanismen, die es von europäischer bis zu lokaler Ebene auch in den Niederlanden gibt, da nicht gut genug gegriffen.
Das heißt, wer forscht grundsätzlich an solchen Erregern? Sind das fast nur staatliche Stellen?
Na, in diesem Fall kann man das ja schon im Wesentlichen als Grundlagenforschung betrachten und das sind dann in erster Linie Universitäten. Es gibt allerdings auch ein erhebliches, also gerade in den reicheren Staaten, den USA ganz insbesondere, erhebliche Anstrengungen im sogenannten Bereich der Verteidigungsforschung, eben die Bemühungen, mögliche künftige Biowaffenangriffe abzuwehren. Und tatsächlich ist es paradoxerweise so, dass gerade aus dieser Forschung besonders hohes Missbrauchspotenzial entsteht, wenn dann eben an den Erregern so geforscht wird, dass erst dadurch dann der Bau einer Biowaffe möglich wird.
Das heißt, weiß man überhaupt, welche Institute an solchen Erregern arbeiten oder ist das eher im Geheimen?
Im Allgemeinen ist es schon öffentlich. Also gerade in Europa kann man nicht sagen, dass es ein Transparenzproblem gibt. Aber je mehr Forschung in wehrwissenschaftlichen Instituten gemacht wird, die dann eben nicht immer unbedingt uns wissen lassen, was sie da tun, leidet natürlich auch die Transparenz.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dadurch kann durchaus eine Gefahr ausgehen von solchen Erregern, die vielleicht in irgendwelchen Wehrinstituten entwickelt werden. Wie groß schätzen Sie diese Gefahr ein?
Nun, zumindest im wohl berühmtesten Fall von Biowaffenanwendung außerhalb von kriegerischen Konflikten, 2001 die Milzbrandbriefe, ist es ja so, dass die Erreger, die damals benutzt wurden, aus einem US-amerikanischen Projekt der Verteidigungsforschung entstammten und dann eben angewendet wurden. Weniger, wie es häufiger betitelt wird, als Bioterrorismus, sondern in diesem Fall war es offensichtlich ein persönliches Motiv, sodass hier ein solcher in einem Verteidigungsforschungszusammenhang entwickelter Erreger dann missbraucht wurde.
Er ist sozusagen rausgeschmuggelt worden aus einem offiziellen Forschungslabor. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass zum Beispiel Terroristen Interesse hätten an solchen Erregern, wie leicht oder schwer ist es überhaupt, so einen Erreger, so eine Mutation herzustellen? Also welche Infrastruktur braucht es da überhaupt für?
Terroristen werden, wenn sie nicht tatsächlich direkt Zugang zu solchen Erregern haben, wie sie in Verteidigungsforschungsanlagen hergestellt werden, ist die Biowaffe nicht, wie es oft dargestellt wird, die Nuklearwaffe des kleinen Mannes. Es erfordert insbesondere, wenn man an Biowaffen als Massenvernichtungswaffe denkt, schon einen erheblichen Aufwand an Laborequipment und auch an Know-how, um Biowaffen herzustellen. Es endet ja nicht bei der Herstellung und Vermehrung des Organismus, sondern das Ganze muss ja auch noch in eine Waffe verpackt und ausgebracht werden.
Können Sie mal sagen, wie viel bioterroristische Anschläge es weltweit eigentlich bisher überhaupt gegeben hat?
Ja, sehr wenige. In den 1980er Jahren, ich glaube 1984, kam es in Kalifornien in einem kleinen Örtchen dazu, dass eine indische Sekte Salmonellen benutzt hat, um Salattheken zu infizieren. Sie wollten damals bei einer Kommunalwahl, wo sie ihre eigene Partei aufgestellt hatten, einen höheren Stimmenanteil erzielen, dadurch, dass eben viele Wähler ans Bett gefesselt sein sollten. Mhm. Ein weiterer Fall ist die Sekte, die auch in Japan dann später durch diese Giftgasanschläge in der Tokioter U-Bahn bekannt geworden sind. Die haben vorher tatsächlich auch versucht, Milzbrand so zu kultivieren, dass sie damit einen Anschlag begehen können. Die hatten damals einen sehr hohen Aufwand betrieben, hatten sehr viel Geld zur Verfügung, haben tatsächlich auch ein gutes Labor gehabt, aber auch die haben es nicht geschafft, den Milzbrand so zu kultivieren, dass man damit dann einen Anschlag durchführen konnte. Das dritte Beispiel, das oft genannt wird, hatte ich eben schon genannt, das waren die Milzbrandbriefe, aber davon Bioterrorismus zu sprechen, halte ich für problematisch.
Also eigentlich weltweit bisher nur 2 oder 3 Fälle bis heute. Es gab auch immer wieder mal Berichte darüber, dass Al-Qaida versucht, biotechnologisches Know-how anzueignen. Was kann man darüber sagen?
Darüber gibt es relativ wenige Erkenntnisse. Tatsächlich ist es wohl so, dass es Anwerbungsversuche gegeben hat, aber die sind nach dem, was wir wissen, natürlich wissen wir möglicherweise nicht alles, was Geheimdienste wissen, aber nach dem, was die Öffentlichkeit weiß, gibt es da verhältnismäßig geringe Fortschritte. Oder gab in Indonesien und noch in einem anderen Ort 2 Anwerbungsversuche, wo jeweils ein Wissenschaftler, die allerdings beide jeweils nicht sehr hoch qualifiziert waren, angeworben wurden. Es gab irgendwo eine Sammlung von Fachartikeln, aber dass jetzt Al-Qaida wirklich aktiv versuchen würde, Biowaffen herzustellen, was ja tatsächlich auch ein wirklich langjähriger Prozess ist, das lässt sich bisher nicht bestätigen.
Kommen wir nochmal zu den Ergebnissen jetzt in Rotterdam von der Erasmus-Universität. Dort hat man in allem Anschein nach eben einen Kombi-Erreger aus Vogel- und Schweinegrippe entwickelt. Wie gefährlich ist er? Wie schätzen Sie das ein?
Nun, sicher ist es ja nicht, dass dieser Virus tatsächlich von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Allerdings halten es die beteiligten Wissenschaftler für überaus wahrscheinlich. Und in dem Fall wäre das schon ein erhebliches Gefährdungspotenzial, das es hier gäbe. Es ließe sich vergleichen mit Forschungen, die schon mal gemacht wurden zur Reaktivierung dieses Grippeerregers von 1918. Da ging es eben darum, herauszufinden, was ein Virus gefährlich macht. Hier in diesem Fall ging es darum, herauszufinden, was ein Virus besonders gut übertragbar macht. Und solche Forschungen haben natürlich ein Missbrauchspotenzial und genau deswegen ist es eben besonders wichtig, dass die Ergebnisse veröffentlicht werden. Wenn diese Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, dann heißt es ja nicht, dass die Ergebnisse nicht da sind. Man weiß nur einfach nicht, wer sie hat, wer über sie verfügt. Und nur eine größtmögliche Transparenz bringt es eben mit sich, dass im Falle eines Missbrauchs dann eben die globale Wissenschaftlergemeinde auch Zugriff zu den Erkenntnissen hat, um dann gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Das heißt, um präventiv sozusagen Gegenmittel entwickeln zu können zum Beispiel, oder?
Ja, richtig, präventiv oder auch, also im Allgemeinen ist es ja so, dass für den wirklich unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt eine Biowaffe aus diesen, aber nicht ausgeschlossenen Fall, dass aus diesen Erkenntnissen eine Biowaffe entwickelt wird, könnten Gegenmittel möglicherweise schneller entwickelt werden, aber auch das öffentliche Gesundheitswesen könnte sich natürlich besser darauf einstellen, wie sich möglicherweise dieses Virus verbreitet und könnte dann gegebenenfalls auch besser reagieren.
Mhm. Wovon hängt denn ab, ob dieses Vogelgrippe-Virus dann wirklich ansteckend ist von Mensch zu Mensch oder nicht? Sie sagten, die Wissenschaftler behaupten das, aber ob das wirklich so ist, ist noch gar nicht so klar.
Ja, die Versuche, die man dort gemacht hat, wurden mit Frettchen gemacht. Es ist so, dass tatsächlich wohl das Immunsystem des Frettchens dem des Menschen sehr ähnelt. Und bisher ist es so, dass alle Erkenntnisse, die anhand von Frettchen Immunsystemen gewonnen wurden, auf Menschen tatsächlich auch übertragbar waren. In diesem Fall weiß man es nicht. Man wird es in dieser Form natürlich auch nicht versuchen, dieses Virus, das ja bisher zu einem sehr großen Teil tödliche Auswirkungen bei Menschen hatte, wird man natürlich dann auch nicht absichtlich auf Menschen übertragen.
Mhm. Vielen Dank, Gunnar Jeremias von der Forschungsstelle für biologische Waffen und Rüstungskontrolle an der Uni Hamburg zu den Forschungen an einem tödlichen Vogelgrippevirus, der auch von Mensch zu Mensch wie das Schweinegrippevirus übertragbar sein soll. Vielen Dank.